eigentlich ein bisschen mehr dahinter zu gucken. Ein bisschen mehr, das sieht doch besser aus, hört sich besser an. Ein bisschen mehr dahinter zu gucken. Was machen wir denn mit Geld? Immer wenn Geld fließt, immer wenn es um Geldfluss ist, fließt ja auch was in die andere Seite. Und das würde ich gerne jetzt genauer anschauen, was da sozusagen als Gegenwert da ist. Und die Veranstalter haben aus dem Schriftverkehr, der vorher gelaufen ist, das zu einem schönen Thema formuliert. Einkommen aus Bodeneigentum und natürlichen Ressourcen und Verteilung der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Im Prinzip zwei getrennte Punkte. Ich möchte mit dem Bodeneigentum anfangen. Was fließt, wenn ich Geld für Boden gebe, wenn ich mir also ein Grundstück kaufe? Der Boden fließt ja nicht. Der Boden ist ja was, was wir gar nicht gemacht haben. Also was eigentlich fließt, was ich erwerbe, ist ein Nutzungsrecht an diesem Boden. Ein Nutzungsrecht, und so wie wir heute mit Boden umgehen, ist es ein Nutzungsrecht auf ewig. Sobald ich das Grundstück kaufe, gehört es ewig mir, ich kann es ewig nutzen. Überlegen Sie, wenn wir das auf Mieten, auf Pachten auch umlegen würden, undenkbar. Undenkbar, dass ich im Prinzip, also wenn ich wirklich über die gesamte Zeit gehe, dass ich eigentlich für die Nutzung selber überhaupt nichts bezahle. Weil ewig, also unendlich, da schwindet, da geht jeder Betrag auf Null zurück. Natürlich, das lässt sich ausnutzen. Der ein Grundstück kauft, der kann es nutzen auf ewig, der kann natürlich aus diesem Nutzen des Grundstücks Gewinn ziehen und den einstreichen. Das haben schon viele Leute erkannt. Da gibt es auch Modelle, wie man sowas ändern könnte. Im Prinzip gibt es da zwei Schwerpunkte. Ein Modell sagt, dass man die Grundstücke nach und nach, da gibt es also schon Überlegungen, wie man das machen könnte, wieder in Gemeineigentum, öffentliche Hand, wie man das genau gestaltet, müsste man überlegen, überführt und eben auf dem Wege der Pacht, der Erbpacht, des Erbbaurechts vergibt. Das Instrument gibt es heute schon, nur wird es kaum genutzt. Und da ließe sich auch der Markt, auch das Geld, auch die Höhe des Preises, die ließe sich durchaus nutzen, um, wie die Ökonomen sagen, da die Allokationsfunktion zu gewährleisten. Dass also wirklich der das Grundstück kriegt, der es am besten nutzen kann und natürlich dafür dann den höchsten Preis zahlt. Also man könnte diese Nutzungsrechte versteigern. Zum Beispiel. So, jetzt wird man sagen, das kann sich ja niemand leisten. Oder wo bleibt der normale Mensch, der jetzt einfach sein Häusle bauen will und ähnliches? Gut, da gehen diese Modelle zum Beispiel so vor, dass die gesamten Einnahmen aus diesen Erbbaugebühren oder aus diesem Entgelt, dass die wieder rückverteilt werden. Und vergleichmäßig an die gesamte Bevölkerung. Also pro Kopf kriegt jeder einen Anteil, der ihm zusteht, sodass die durchschnittliche Nutzung des Bodens in Summe nichts kostet. Ich bezahle dafür mein Nutzungsentgelt, kriege das aber über die Verteilung wieder. Wenn ich weniger brauche, kriege ich sogar was dazu. Wenn ich mehr brauche, muss ich eben bezahlen, sodass damit eben auch der soziale Ausgleich gemacht wäre. Ein anderer, vielleicht einfacher, durchsetzbarer Weg ist über die Grundsteuer. Da läuft im Moment ein Reformprozess, weil die derzeitige Bemessungsgrundlage einfach nicht mehr haltbar ist, vom Bundesfinanzhof zur Reform angemahnt wurde. Da gibt es eine Initiative, Grundsteuerreform zeitgemäß, die versucht, diese Idee der reinen Bodenwertbesteuerung nach diesem Prinzip da in die Modellrechnungen einzubringen. Da gibt es durchaus Unterstützung von einigen oder von inzwischen eine ganze Menge von Bürgermeistern, weil die halt vor Ort sehen, dass eine entsprechende Besteuerung von zum Beispiel brachliegenden Flächen, gerade innerorts, auch dazu beitragen würde, dass die dann endlich genutzt werden. Also so brachliegende Flächen, die, wo der Eigentümer gar kein Interesse hat, da irgendwas zu nutzen, weil es gehört ihm und er hat keinen Geldbedarf, die könnten durch so ein Modell schneller zur Nutzung kommen. Ja, soweit vielleicht zum Boden. Natürlich Ressourcen, da gilt dann das Gleiche. Auch das ist nicht menschengemacht. Natürlich, sobald ich jetzt nutze, sobald ich da Arbeit reinstecke, sobald der Bauer den Boden bearbeitet, sät, erntet, pflegt, steckt da Arbeit rein. Und das ist natürlich eine Wertschöpfung, die vergütet werden kann. Oder die vergütet wird und was auch durchaus gerecht ist. Aber eben der Anteil, der im Boden alleine steckt, der braucht nicht vergütet zu werden, das ist keine Leistung. So, jetzt aber zu dem noch schwierigeren Teil, Verteilung der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Ich habe, das ist jetzt vielleicht dazwischen geschoben, was mir gerade einfällt, da hinten auch grüne Faltblätter von den CGW und daneben liegt so eine Broschüre, da ist so ein Wasser vorne drauf, zum Zeichen des fließenden Geldes. Da steht das, was ich so erzähle, nochmal etwas ausführlicher drinnen. Und da haben wir bei der Verteilung drei Punkte. Die soziale Grundsicherung, die Unternehmensverfassung und dann noch gesammelt weitere Elemente. Bei der sozialen Grundsicherung, da geht es im Wesentlichen um Kranken- und Rentenversorgung. Und da haben wir eine gewisse Schieflage auch bei der Diskussion. Das hat der Autor dieser Schrift, hat es schön formuliert, deswegen würde ich es gern vorlesen. Welche Konstruktionen man auch immer wählt, es ist notwendigerweise die mittlere Generation, welche sowohl die Kinder aufzieht, als auch die Alten ernährt. Und ebenso ist es selbstverständlich, Aufgabe der glücklich Gesunden, Kranken und Behinderten das Leben zu erleichtern. Also es führt kein Weg dran vorbei, die Erwerbstätigen müssen sowohl die Kinder als auch die Rentner oder Ruheständler oder wie auch immer das dann heißt, versorgen. Ich sage es immer im einfachen Beispiel, der Bäcker muss genügend Brot backen, damit alle satt werden. So, und jetzt überlegen Sie mal beim Rentensystem, ob das mit einer kapitalgedeckten Rente funktioniert. Ob das diesem Verhältnis angemessen ist. Oder ob das andere Verfahren, eben das Umlaufverfahren, ob das nicht eher das trifft, was eigentlich passieren muss. Dürfen Sie darüber nachdenken? Können wir nachher noch darauf eingehen. Steuersystem würde ich gerne noch ein paar kurze Worte dazu sagen. Und auch Sozialversicherung. Die Steuer ist bei uns ja noch progressiv. Das hat sich inzwischen ein bisschen verschoben, dieser Progressionspunkt. Der könnte mal wieder korrigiert werden. Aber jedenfalls ist so der Grundsatz, wer mehr bekommt, mehr verdient, leistungsfähiger ist, soll auch prozentual mehr Steuern zahlen. Das ist so gewollt. Wie sieht es mit der Sozialversicherung aus? Mit den Versicherungsbeiträgen? Die sind gedeckelt. Das heißt, ab einem gewissen Punkt zahle ich nur noch für diesen Deckelbetrag. Wenn ich mehr verdiene, hat es überhaupt keine Auswirkungen. Das heißt, es ist in Summe dann degressiv. Die prozentuale Belastung sinkt. Wenn Sie, die erwerbstätig sind, mal auf Ihren Lohnzettel gucken, wie hoch der Steueranteil ist, wie hoch der Sozialversicherungsanteil ist, Renten, Krankenversicherung, dann sehen Sie wahrscheinlich, dass das von der Größenordnung her durchaus vergleichbar ist. Das eine ist progressiv, das andere ist degressiv. Spinnen wir eigentlich? Hat sich das jemand überlegt oder sind wir da einfach so zufällig reingeschlittert? So, nächster Punkt, Unternehmensverfassung. Das ist wahrscheinlich das Kritischste. Wir sprechen heute davon, und es funktioniert auch normalerweise ganz gut, dass der Markt ganz gut geeignet ist, um Werte zu ermitteln, im Tausch, in Angebot und Nachfrage, das gleicht sich aus. Damit kann ich den Wert von Produkten durchaus ermitteln. Nun werden heute die Produkte ja im Wesentlichen durch den Beitrag von vielen Menschen in einem Unternehmen geleistet. So den Einzelunternehmer, der jetzt Schuhe macht oder ähnliches, den gibt es eigentlich nicht mehr. Und die Frage ist jetzt, da werden jetzt Produkte hergestellt, auf dem Markt verkauft, das Unternehmen bekommt den Erlös, wie wird jetzt der Erlös auf die Mitarbeitenden verteilt? Was gibt es da für Regeln? Normalerweise spricht man da von leistungsorientierter Bezahlung, was nun so ja, ein bisschen kritisch ist. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel, das erzählt dann auch ein bisschen was zu meiner Person. Ich war in einem Unternehmen, der High Technology beschäftigt, Telekommunikationsbereich, dort alles Mögliche gemacht, von Softwareentwicklung angefangen. Und wir haben schon relativ früh zu Hause mit meiner Frau zusammen eine Pflegefamilie gehabt, also eine Familie, die Pflegekinder aufnimmt, die also in ihrer Herkunftsfamilie nicht mehr sein können, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und während ich noch erwerbstätig war, war da natürlich eine Arbeitsteilung. Meine Frau hat die Kinder betreut, war eben tagsüber weg. So, und wenn ich jetzt abends heimkomme und wir uns dann so ausgetauscht haben und überlegt haben, was hat jetzt meine Frau geleistet mit zum Teil 6 Kindern und eine Zeit lang noch meinen alten Vater und was habe ich geleistet? Und was kriegt meine Frau an Geld, wenn ich jetzt das Pflegegeld da zusammenzähle? Und was kriege ich? Dann hat das mit Leistungsorientierung überhaupt nichts mehr zu tun. Und Sie können uns auch ganz normal in den Tarifverträgen nachschauen, wenn Sie schauen, was so eine Erzieherin im Kindergarten kriegt und was ein akademisch ausgebildeter Ingenieur kriegt, dann liegen da Welten dazwischen, die meines Erachtens nicht mit Leistungsorientierung beschrieben werden können, erklärt werden können. Ja, lassen wir es so stehen. Dafür habe ich keine Patentlösung. Es gibt da eine Initiative, die Gemeinwohlökonomie, die Sie vielleicht schon gehört haben, die machen das zumindest transparent, indem sie zum Beispiel in einer Frage nachfragen, wie hoch ist denn die Gehaltsspreizung im Unternehmen? Also höchstes Gehalt, bezahltes Gehalt gegen niedrigstes Gehalt. Und da sind dann auch Diskussionen, ist jetzt 1:10 angemessen oder akzeptieren wir auch 1:20? Muss es 1:1 sein, um gerecht zu sein? Glaube ich auch nicht. Aber uns darüber Gedanken zu machen, wäre nicht schlecht. Gut, vielleicht noch als Schlusssatz vor der Diskussion. Ich glaube, dass das, dieses Soziale, also wie gehen wir miteinander um bei der Geldverteilung, bei dem Handeln. Dass das der Punkt ist, wo wir noch viel intensiver, viel mehr daran arbeiten müssen. Wir haben, gut, ich komme aus der Technik, wir haben jede Menge von neuen technischen Entwicklungen, Smartphones, Mondflug, Computer werden immer schneller und so weiter. Unser soziales Miteinander hat sich kaum weiterentwickelt und ich denke, da ist einfach Handlungsbedarf da. Wir haben, und damit möchte ich dann schließen, in unserem Faltblatt als einen unserer Gedankengeber auch Rudolf Steiner, kennt jemand? Sagt ihr denn was? Gut. Der hat ein soziales Hauptgesetz geschrieben, das ich nun wieder vorlese. Das ist ein bisschen kompliziert, der schreibt kompliziert. Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je weniger der oder die Einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht. Je weniger der Einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden. Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen, welche diesem Gesetz widersprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen. Man kann es auch einfacher sagen, wie es der Apostel Petrus in seinem ersten Brief geschrieben hat, dienet einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe, dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen